Nach dem Motto Leben und Leben lassen. Aber wenn sich zwei Männer vor mir küssen, das muss ich nicht über mich ergehen lassen. Das stößt mich persönlich ab.
Fick dich, du Schlampe. Du brauchst doch mal richtig Sex. Wir wollen keine 40.000 Eritreer für gar nichts durchfüttern. Geht nach Hause und bringt dort eure Babys zur Welt. Solche Kommentare sind im Internet allgegenwärtig. Hass, toxische Sprache, Hate Speech im Netz, das ist heute unser grosses Thema. Und Jessica, jetzt mal ganz im Ernst, warum sollte man sich freiwillig einen Podcast zum Thema Hate Speech anhören?
Vielleicht wollen wir aufzeigen, was die Wissenschaft aktuell macht, damit der Hass im Internet abnimmt.
Das ist nett, aber lange mir ehrlich gesagt noch nicht.
Okay, du lernst heute verschiedene Möglichkeiten, wie du auf Hate Speech reagieren kannst.
Ja, jetzt wird es langsam spannend.
Plus, wir werfen den Blick in die Zukunft, welche Tools das Hate Speech eines Tages vielleicht herausfiltern können, bevor sie überhaupt im Internet landen.
Okay, du hast mich überzeugt, ich bin ganz Ohr.
Unser heutiger Gast ist der Carsten Donay von der Uni Zürich. Er hat ein Projekt lanciert, das Hate Speech im Internet bekämpft. Zusammen mit seinem Team hat er einen Algorithmus trainiert, der Hasskommentare aufspürt. Und damit der Algorithmus den Hass dann auch erkennen kann, haben sie die Kommentare analysiert und kategorisiert. Eine, die dort mitgeholfen hat, ist Steffi und sie allein hat über 10'000 Hassnachrichten gelesen.
Ich habe dann so ein bisschen gemerkt, wie es mich auch so ein bisschen runterzieht. Also wenn du mega viel der Kommentar liest, dann fragst du dich halt schon irgendwie, was gibt es für Menschen, wieso haben die so einen Grund, so etwas so stark zu beleidigen. Also 8 Stunden am Tag Vollzeit hätte ich das jetzt nicht machen wollen, aber dadurch, dass es nur ein kleiner Prozentsatz war, ist es eigentlich relativ geil. Ich habe dann gemerkt, ich muss es ein bisschen aufteilen, ich kann es nicht alles an einem Stück machen, einfach weil es halt doch gleich ein bisschen belastend war. Ja.
Wie man Hass kann begegnen und was es für Strategien gibt, da kommen wir später noch dazu. Zuerst wollen wir jetzt aber noch mit dem Initiator des Projekts reden, mit dem Carsten Donay von der Uni Zürich.
Du hörst Champa Digital.
Ein Podcast von der Digitalisierungsinitiative von der Zürcher Hochschule.
Unsere Namen sind Frank Richter und
Jessica Reust.
Herzlich willkommen, Carsten. Vielleicht mal ganz grundlegend, was ist überhaupt Hate Speech?
Hate Speech oder Hassrede ist toxische oder erniedrigende Sprache, die sich gegen Personen richtet, gegen Gruppen. Aber nicht gegen eine Einzelperson, sondern gegen eine Person als einen Vertreter einer Gruppe. Zum Beispiel Politiker, Ausländer, Minderheiten, basierend auf Geschlechtsmerkmalen. Das ist, was man als Hassrede abgrenzt. Es gibt viel toxische Sprache. Aber Hassrede ist wirklich das, was sich gegen eine Gruppe oder eine Person als Repräsentanten einer Gruppe richtet.
Und wie genau erkennt man die?
Ja, das ist schwierig. Es gibt Heuristiken, um das zu machen. Einfach zu suchen. Man sucht nach toxischen Begriffen, man sucht nach Gruppen und versucht zu schauen, wann die im Zusammenhang vorkommen. Aber grundsätzlich, die bessere Methode ist einfach mit modernem maschinellen Lernen zu schauen. Man hat einfach ganz viele Beispiele dafür, was Hassrede ist und was nicht. Und die Maschine lernt dann über die Zeit einfach zu erkennen, was sind subtile Merkmale, anhand derer man dann einfach Hassrede unterscheiden kann von Nicht-Hass, von vielleicht schlechter, vielleicht toxischer Sprache, aber nicht wirklich Hassrede.
Und da sind wir auch schon direkt im Thema, weil du hast quasi mitgeholfen bei einem Bot, wo Schweizerdeutsche Hate Speech kann rausfiltern. Wie schwierig ist das, an einem Bot überhaupt Schweizerdeutsch beizubringen?
Ja, das ist eine gute Frage. Genau, wir haben ein Projekt von Allianz F unterstützt zum Stop Hate Speech. Und eins der Ziele war, Hate Speech zu finden, nicht nur auf Schweizerdeutsch, sondern auch, wir haben es auch auf Französisch gemacht, aber im Schweizer Kontext. Und es ist schwierig, weil man braucht sehr viele Beispiele. Es ist subtil. Die Sprache ist halt anders. Es gibt Dialekte. Es ist geschriebene Sprache. Leute schreiben halt auch ein bisschen anders, als sie sprechen. Man hat so einen Misch aus Mundart, aus Hochsprache, aus so Internetdeutsch oder Internetfranzösisch. Und wir haben einfach am Ende ganz, ganz viele Beispiele gesammelt, mehrere hunderttausend Beispiele, wo dann Studenten und auch andere, wir hatten noch Citizen Science oder Freiwillige, die sich die angeschaut haben, gesagt, okay, nach unseren Regeln, das ist Hassrede und das ist keine Hassrede. Und wenn es Hassrede ist, gegen wen richtet sich dann die Hassrede? Also welche Gruppe wird dort angegriffen?
Ja, und wo haben Sie den Hass gefunden?
Wir haben den Hass im Internet gesucht und gefunden. Wir haben es gefunden in Kommentarspalten von Zeitungsartikeln, von großen Online-Zeitungen der Schweiz, aber wir haben es auch auf Twitter, also auf sozialen Medien angeschaut. Und am Ende ist es viel Hass, es ist vielleicht weniger Hass, als man meint. Es ist vielleicht so 1% der Posts ist Hass, aber es ist am Ende doch sehr viel, weil es wird sehr viel gepostet im Internet. Und am Ende betrifft es halt auch Einzelpersonen sehr stark. Also viele Leute sehen nie Hass und manche sehen dann halt auf einmal plötzlich sehr, sehr viel Hass.
Es ist mir das sehr schwierig vor, so für Studierende, die das haben müssen klassifizieren, weil das ist ja nicht immer ganz trennscharf.
Ja.
Wie macht man denn das?
Wir haben mit ihnen trainiert, wir hatten ein Codebook, wir haben das mit ihnen durchgesprochen, wir haben Beispiele mit ihnen angeschaut, wir haben Qualitätskontrollen mit ihnen gemacht, wir haben uns mit ihnen regelmäßig getroffen und haben einfach Beispiele diskutiert. Und wenn sie sich uneinig waren, haben wir versucht, dass sie sich einig werden. Okay, drei Personen, zwei Personen meinen das Hass, einer meint es nicht, erklären einfach sich gegenseitig, warum denken sie, dass jetzt Hass ist und das nicht. Aber am Ende ist es immer etwas unscharf. Wenn sich drei Leute das anschauen, sind sich manchmal nicht alle einig, ob das jetzt Hass ist oder nicht. Denn es ist auch ein bisschen subjektiv. Gegen wen richtet sich das? Ist das jetzt schon so schlimm, dass es schon wirklich Hassrede ist? Oder ist es vielleicht einfach nur schlechte Sprache, die man nicht verwenden sollte, aber es ist nicht wirklich streng genommen Hass? Es ist nicht einfach. Am Ende geht schon ein bisschen Unschärfe rein in die Definition. Und das lernt dann die Maschine am Ende auch. Also die wird nicht besser sein als die Grundwahrheit, die wir mitgegeben haben.
Und was hast du für Feedbacks bekommen von den Leuten, die eben die Kommentare haben müssen, seitenweise durchgehen? Ich meine, das macht ja auch was mit denen, oder?
Ja, es ist einfach nicht. Wir hatten am Ende wirklich, wir sind sehr, sehr dankbar. Wir hatten wirklich viele Studierende, die sehr intensiv uns unterstützt haben. Einige von ihnen wirklich auch über lange Zeit. Das ging über ein ganzes Jahr. Und die haben natürlich viele, viele Tausende oder sogar Zehntausende Kommentare angeschaut. Und das macht natürlich schon was mit einem. Man stumpft ein bisschen ab. Also das haben wir von ihnen gehört. Wenn sie einfach ganz viele von diesen Kommentaren lesen, über die Zeit verlieren sie selber ein bisschen Gefühl dafür, was ist Hass. Und ich glaube, es verunsichert auch, wenn man so viele negative Sachen liest. Deswegen, wir haben immer versucht, es so zu machen, dass sie nicht zu viel daran arbeiten. Unsere betreuende Postdoktorandin Anna hat das dann immer sehr regelmäßig und so Check-ins auch mit ihnen gemacht, um zu schauen, okay, ist alles in Ordnung? Wie geht das mit der Annotation voran? Und einfach auch zu schauen, dass es sie nicht zu sehr trifft oder zu sehr belangt.
Es gibt eben auch die Webseite stophatespeech.ch. Kann man dort irgendwie herausfinden, ob man jetzt einen Kommentar liest, wo tatsächlich Hass drin vorkommt?
Das haben wir noch nicht. Wir haben jetzt kein so ein Tool oder sowas aufgeschaltet, mit dem man es machen kann. Grundsätzlich existiert sowas. Das setzen wir selber ein, dass wir einfach eine API, also eine programmierbares Interface haben, wo wir einfach Kommentare hinschicken können und die gibt uns dann eine Wahrscheinlichkeit wieder des Hasses. Aber wir haben das jetzt noch nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Es gibt auch nicht aktuell den Plan. So eine Vision könnte sein, dass man später mal so ein Tool zur Verfügung stellt. So fragt den Bot, ja, ist das Hass oder nicht? Und dann vielleicht auch zu sagen, hey, was kann ich dagegen machen? Jetzt, wo ich irgendwie Hassnachrichten bekommen habe, was kann ich tun? Momentan ist es so, auf dem Stop Hate Speech Projekt wird eher so allgemein informiert und eingeordnet, was Hass ist und ein bisschen beschrieben, was gemacht wurde. Aber diese Tools, die haben wir noch nicht wirklich der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Und was kann man denn machen, wenn man jetzt selber Opfer von Hate Speech wird oder wenn man es einfach im Internet sieht?
Wenn man selber Opfer wird, ist immer die Frage, also viele ziehen sich dann zurück, das ist eigentlich das Sinnvollste. Also aus der Konversation einfach rausgehen. Wenn es justiziable Vorfälle gibt, vielleicht jemand Dritten drüber schauen lassen, dagegen vorgehen. Das empfehlen wir ganz klar. Es gibt auch Rechtshilfe dafür. Es gibt Hate Aid, zum Beispiel ist eine Organisation, die hilft einfach Opfern von Hass. Das ist unsere erste Empfehlung. Es gibt, wenn man will, natürlich die Möglichkeit, Gegenrede zu leisten, also selber. Oder wenn man sieht, wenn andere betroffen sind, man sieht was, man tut etwas dagegen, dass man dann darauf reagiert. Und wir haben das tatsächlich systematisch untersucht, was man machen kann. Also nicht irgendwie darauf reagieren, sondern ob es wirklich Strategien gibt, mit denen man sinnvollerweise reagiert, dass die Leute dann auch wirklich zum Beispiel die Hass-Posts löschen oder vielleicht später weniger Hass selber posten.
Was sind die Strategien? Ich glaube, es gibt drei, oder?
Also wir haben drei getestet, es gibt ganz, ganz viele.
Okay.
Wir sind die Ersten tatsächlich, die es systematisch evaluiert haben. Vorher haben ganz viele Leute sich überlegt, was gibt es denn für Strategien? Soll man irgendwie Rechtskonsequenzen androhen oder die Leute belehren über irgendwie die Grundlagen? Und wir haben ein paar von denen miteinander verglichen, die ganz gut funktioniert. Das war aber keine Studie in der Schweiz, das war in den USA, war Empathie. Und zwar Empathie hervorzurufen für diejenigen, über die man schreibt. Also, dass man demjenigen, der es gepostet hat, sagt, hey, die Person, über die du schreibst, ja, das ist die und die Person, ist in der und der Gruppe, stell dir mal vor, du wärst in deren Schuhen, würdest du dann auch sowas schreiben. Also wirklich ein bisschen die Distanz zu verringern, die es im Internet ja leider gibt. und den Leuten zeigen, okay, das ist auch nur eine Person, die da sitzt und wenn du jetzt was Schlimmes schreibst, das betrifft die halt persönlich und tut ihr weh. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, das macht auch Sinn, dass das funktioniert, das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, dass man so ein bisschen rauskommt aus dem Internetdenken und rein in so ein soziales Denken und wieder an die Normen erinnert wird, die es eigentlich gibt. Das würde man einer Person wahrscheinlich nicht ins Gesicht sagen, was viele Leute posten, dass sie sich daran erinnern, okay, da ist eine Person, die sitzt am Computer, die liest das dann und so ergeht es ihr, wenn sie das sieht.
Mhm. Und das würdest du definieren als Counter-Speech oder was genau ist Counter-Speech
für dich? Genau, Counter-Speech-Gegenrede ist einfach die Idee, dass man systematisch antwortet, also wenn es irgendwo Hass gibt, dass man systematisch darauf reagiert. Und wir sehen eigentlich zwei wichtige Effekte. Das eine davon ist, dass man das nicht so stehen lässt, dass es offensichtlich wird, dass das was ist, was nicht in Ordnung ist. Das ist wichtig. Und es gibt dann noch so, was wir diesen Bystander-Effekt nennen. Andere Leute sehen auch, dass jemand reagiert hat. Und vielleicht haben die selber gedacht, ich könnte sowas schreiben. Dann sehen die, ha, da hat jemand reagiert. Und dann überdenken sie nochmal, okay, ist das wirklich in Ordnung, so zu schreiben? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die beiden Sachen zusammen können sehr effektiv sein, um die Normen wieder ein bisschen zu verschieben. Dass die Leute denken, okay, ich muss mich ein bisschen besser verhalten, ich muss ein bisschen zurückhalten, ich kann nicht einfach reden, wie ich will, ich kann die Leute angreifen, beleidigen, wie ich will, sondern ich muss wirklich ein bisschen überdenken, kann ich das auch formulieren auf eine Art und Weise, die halt akzeptabel ist.
Jetzt gibt es ja Leute, die zum Beispiel Hass dann in Ironie verpacken. Kann eure Bot sowas rausfiltern?
Grundsätzlich so die maschinellen Lernen, die Algorithmen haben immer Probleme mit Ironie, mit sehr subtilen Sachen. Wir sehen es so bei Hass, wenn etwas ironisch gemeint ist, aber trotzdem hasserfüllt rüberkommt, ist das immer noch Hass. Es ist egal, ob das als Ironie gedacht war. Das würden wir immer noch als Hass einordnen. Aber klar, es gibt natürlich Aussagen, vielleicht im Gegenteil, es gibt Aussagen, die kommen ganz normal daher, aber sind extrem beleidigend für bestimmte Gruppen. Wir haben immer dieses Standardbeispiel, es gibt einen Artikel, der zum Beispiel über ein jüdisches Zentrum oder sowas berichtet und dann schreibt darunter jemand im Kommentar, ja, dann geh doch duschen oder geh duschen. Und natürlich, das ist eine klar antisemitische Aussage, aber ein Algorithmus hätte große Probleme, das zu verstehen, weil der versteht den Kontext nicht. Der müsste dafür wirklich sehr viel mehr auch historischen Kontext wissen, um dann das einordnen zu können, dass sich das halt auf Auschwitz oder auf den Holocaust bezieht.
Du sagst auch, Kommentar immer gerade löschen ist auch keine Lösung, oder?
Ja, genau. Also die Tendenz ist mit solchen Sachen, es wird sehr viel moderiert, es wird sehr viel gelöscht, es wird sehr viel einfach abgefangen, nicht nur wegen Hass, auch wegen anderen Sachen. Und genau wegen diesem Bystander-Effekt, diese Normen wieder hervorbringen, ist es schwierig, wenn man alles weglöscht. Weil dann sieht niemand mehr, okay, das war schlechtes Verhalten. Und schlechtes Verhalten, wenn es sanktioniert wird, muss halt auch sichtbar bleiben. Und ich denke, die Unterscheidung ist wichtig. Man sollte abschneiden die richtig hasserfüllten Sachen, die wirklich einfach nicht in Ordnung sind. Die müssen weggelöscht werden und möglichst verlässlich weggelöscht werden. Aber vieles andere, was halt auch nicht in Ordnung ist, kann man durchaus schon stehen lassen. Aber man hat dann dieses Korrektiv, wenn da auf jemand reagiert, wenn es vielleicht sogar von einer Plattform direkt oder von einer Zeitung direkt auch annotiert wird, also wenn direkt irgendwie eine Einordnung dazu steht, dass es auch Leute sehen, okay, das ist nicht in Ordnung. So darf man darüber nicht sprechen, so sollte man nicht darüber sprechen. Ich glaube, deswegen, wir moderieren gerade zu viel. Also die Tendenz ist eher, dass man zu viel löscht und zu wenig stehen lässt. Einfach, weil man sich nicht die Blöße geben will, dass etwas steht, was später problematisch sein könnte.
Ja, also auf Twitter moderiert ja niemand, aber ich würde sagen, Twitter ist eh mehr so ein Nischenmedium in der Schweiz. Ihr habt ja eben auch Kommentare analysiert von News-Seiten. Würdest du sagen, Schweizer News-Seiten haben das Problem mit Hasskommentaren?
Ich denke, sie haben es eigentlich inzwischen ganz gut im Griff. Natürlich, es gehen immer Sachen durch die Lappen. Vielleicht tendenziell moderieren sie eher zu viel, aber nicht nur Hass, sondern auch so allgemeine Netiquette-Sachen. Es war vielleicht vor ein paar Jahren schlimmer. Aber allgemein würde ich sagen, gerade bei den Medienhäusern ist die Erkenntnis schon da, dass das ein wichtiges Thema ist und dass man damit umgehen muss. Ich habe eher die Sorge, dass bei den Plattformen nichts passiert. Also Twitter ist eine ganz andere Geschichte, aber auch bei Facebook wird viel zu wenig gemacht. Außerhalb von Englisch sind die auch gar nicht in der Lage, das zu machen technisch.
Okay, also glaubst du, das ist ein Technikproblem oder auch ein Stück weit, dass die Plattformen das gar nicht unbedingt wollen, das aufräumen?
Es ist beides. Wenn sie es wollten, wäre es technisch sehr schwierig. Man müsste es in sehr vielen verschiedenen Sprachen machen. Man müsste im Prinzip die Techniken zumindest nicht, wenn man sie auch nicht komplett neu dafür entwickelt, müsste man sie anpassen. Das ist technisch aufwendig, kostet viel Geld. Das, für sie gibt es keinen Anreiz, das zu machen. Es ist auch nicht vorgeschrieben, es zu machen. Die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen sind relativ lose. Und natürlich, es gibt auch nicht unbedingt das Interesse daran. Für sie sind Sachen, die eher umkämpft sind oder Themen, die eher polarisieren, erzeugen halt auch Engagement. Ja, Leute schauen sich's an. Und man sieht aber, dass das nicht der einzige Grund sein muss. Eine ähnliche Anreizstruktur haben halt auch die Online-News und die sorgen schon dafür, dass vieles einfach runterkommt. Also man kann nicht nur mit Engagement argumentieren und sagen, dass deswegen Facebook sollte keine Content moderieren. Also es ist ein bisschen schwierig. Ich habe eher das Gefühl, dass einfach da ein Unwillen da ist und wirtschaftlich für sie das einfach nicht attraktiv ist zu machen.
Was wäre eine Art technische Lösung, die es am User möglichst einfach machen würde, direkt während dem Schreiben zu merken, hey, ich verfalle da in einen Hate-Speech-Duktus rein?
Genau, also wir haben da schon mal drüber nachgedacht. Eventuell werden wir das auch mal mit Medienpartnern ausprobieren. Ist die Idee, dass man schon während die Leute das schreiben, den Text klassifiziert. Und wenn quasi dann ein Flag hochgeht, okay, das könnte Hass sein, dass man dann direkt eine Rückmeldung gibt für die User und sagt, hey, du bist gerade dabei, das zu posten. Könnte man zum Beispiel machen in so einem Forum von einer Zeitung, wenn die da mitmachen und sagen, hey, Achtung, das ist nicht in Ordnung, das könnte gegen unsere Regeln verstoßen und vielleicht auch markieren, warum. Und dann einfach die Wahl geben, möchtest du es trotzdem abschicken? Dann können sie es trotzdem abschicken, dann wird es vielleicht moderiert. Oder zu sagen, nein, okay, ich formuliere es neu, ich schicke es dann später ab. Technisch ist das machbar. Diese Algorithmen sind so schnell, die können das in 1-2 Sekunden, können die das interaktiv überprüfen. Also man könnte einfach so einen kleinen Timer einbauen, bevor sie es losschicken. Und dann gibt es diese Rückmeldung, okay, das passt, das ist in Ordnung. Oder hey, Vorsicht, du hast dich da am Ton vergriffen. Ich denke, das könnte gut funktionieren. Wir wissen es einfach noch nicht. Wir haben noch keine Studien dazu gemacht, ob das dann auch dazu führt, dass die Leute wirklich das umformulieren und dann anders schreiben.
Wie würde denn der perfekte Bot aussehen oder so die perfekte Lösung deiner Meinung nach, dass es überhaupt kein Hate Speech mehr gibt?
Man müsste wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Also rein technisch könnte man die aktuellen Algorithmen einfach grundlegend noch verbessern. Momentan verstehen die einfach diesen allgemeinen Kontext noch nicht gut genug. Also Sachen, die sogar vielleicht auch gar nicht den Textkontext, also Sachen, die viel weiter weggeschrieben wurden, sagen wir mal einen ganzen Artikel und alle Kommentare, dass sie alle Kommentare verstehen im Kontext von diesem Artikel. Das ist inzwischen langsam technisch möglich. Aber dann solche Sachen wie das Beispiel des Auschwitz oder das Holocaust-Beispiel, was ich gebracht habe, dafür muss man ja auch die ganzen historischen Kontexte noch mitbringen. Es gibt ein bisschen eine Chance, dass solche Techniken wie ChatGPT das vielleicht können, aber die haben halt auch andere Schwierigkeiten. Die kommen auch mit inhärenten Schwächen daher und vielleicht die nächste Generation wird darin besser, aber ich denke, es wird eine neue Generation von maschinellen Klassifizierungsalgorithmen geben, die einfach noch viel kontextsensibler sind, um das wirklich genau zu machen. Man müsste zu einer Genauigkeit kommen, Hassrede wirklich mit 98% Wahrscheinlichkeit zu finden. Und wir sind so bei Mitte 80% aktuell. Das wäre so die eine eben technisch. Und dann einfach so die Unterscheidung richtig zu ziehen. Was will ich wirklich weglöschen? Was will ich moderieren? Was will ich stehen lassen? Aber wie reagiere ich darauf? Und da sind wir auch noch nicht so ganz, wir wissen einfach noch nicht ganz, was richtig funktioniert. Schreibt die Plattform oder schreibt die Zeitungsplattform was dazu? Sollen das User machen? Sollen es die Betroffenen lieber machen? Wir wissen es nicht. Und ich glaube, das Dritte für mich ist einfach in der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür schaffen. Durch Workshops, durch Sichtbarkeit. Einfach, wenn die Leute keinen Hass mehr schreiben, brauchen wir keinen Hass mehr finden. Also, dass man so ein bisschen auch dafür sorgt, hey, es gibt auch online Normen, wie man sich verhält und es ist nicht in Ordnung, einfach zu schreiben, wie man will. Das kann man vielleicht in der Schweiz schaffen, wenn die Gesellschaft dahinter steht. Ob man das weltweit schafft, ist eine andere Frage.
Hey Carsten, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Gerne.
Und ich hoffe, die Forschung, die geht noch weiter und du wirst da noch weitere Erkenntnisse daraus erzielen.
Ziel ist also nicht, Hass komplett aus dem Internet zu filtern. Wichtig ist, dass man sich Strategien aneignet, um sich gegen den Hass zu wehren. Und zwar nicht nur, wenn man selber betroffen ist. Mit sogenanntem Counter-Speech oder auf Deutsch Gegenrede kann man versuchen, zu einer konstruktiven Diskussion beizutragen.
Es geht also nicht darum, den Hater umzustimmen, sondern durch Argumente stille Mitlesende zum Nachdenken zu bewegen.
Und manchmal, wenn Kommentare zu persönlich werden, dann kann es sich auch lohnen, um gar nicht erst zu antworten. Die Steffi, die wir ganz am Anfang des Podcasts gehört haben, hat eine Methode gefunden, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Kommentare nicht okay sind.
Was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist, dass man Leute vielleicht nicht von ihrer politischen Meinung umstimmen kann. Allgemein auf dem Internet, so in so einem Format, wo einfach jemand kommentiert, kann man nicht eine andere Person überzeugen von einer anderen politischen Meinung. Das geht nicht. Was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist noch sinnvoll, ist, dass man sie vielleicht davon auflöpft, dass es andere Personen eben verletzt. Das ist ein gutes Sprichwort. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Gleiche mit diesen Hasskommentaren. So, wie würdest du dich fühlen, wenn dir das jemand schreiben würde?
Falls du selber von Hate Speech betroffen bist oder gegen Hass im Netz willst vorgehen, dann findest du auf stophatespeech.ch wertvolle Unterstützung.
Und weißt du, welchen Satz ich auf dieser Seite gefunden habe, der mir dann doch noch ein Schmunzeln beschert hat?
Nein.
Hass lässt ihre Haut schneller altern.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Absolut. Tschüss miteinander.
Ciao, ciao.